NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Backstage bei den Eutiner Festspielen. Mein Name ist Mechthild Mesker und ich bin zu Gast an der Opernscheune, weil wir zu Gast sind oder zu Gast haben im Schleswig-Holstein-Schnack den Geschäftsführer der Eutiner Festspiele, Falk Herzog. Herzlich willkommen.
Hallo und willkommen in Eutin.
Was hat Sie in die Fänge der Eutiner Festspiele getrieben?
Also erstmal bin ich vor über 20 Jahren hier begeisterter Kunde gewesen immer und ich bin kein gebürtiger Ostholsteiner, komme also aus dem Ruhrgebiet und habe es als totalen Segen empfunden, als ich aufs Land gezogen bin, dass man hier ein tolles kulturelles Angebot vor der Tür hatte und das war für mich, ich bin opernbegeistert, ganz toll zu erleben, dass man hier mit Jeans, warmer Jacke und Gummistiefeln sich abends auf eine Tribüne setzen konnte im Umkreis von 4 Kilometern zu meinem Wohnort und einen wunderschönen Opernabend hier verbringen können. Und das war so mein Einstieg eigentlich, dass ich mich für die Festspiele begeistert habe damals, als Kunde.
Aber sich so zu engagieren und dann eine Rolle als Geschäftsführer, zunächst Interims, aber inzwischen ja doch eher ständig, zu übernehmen, wie ist es dazu gekommen, dass Sie dann gesagt haben, Sie wollen jetzt dann sich beruflich hier einbringen?
Na, ich bin zu dem Job als Geschäftsführer gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist ja kein Geheimnis, die Festspiele hatten relativ schwierige Jahre. Eine gute Bekannte sagte mal zu mir, Mensch, Festspiele, das sieht nicht so gut aus. Der Eigentümer der Immobilie erwägt nach einem Todesfall in der Familie die Immobilie zu verkaufen und dann hätten die Festspiele kein Dach über dem Kopf. Und sie fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, das Gebäude hier zu erwerben und dann den Festspielen weiter zur Verfügung zu stellen. Ich habe gesagt, ja, ich werde mich mal treffen mit dem damaligen Geschäftsführer dann dieser Stiftung und der hat gesagt, ja, können Sie erwerben, wir haben kein Interesse daran und übrigens, wir haben auch noch eine Beteiligung an der Gesellschaft an sich, an den Festspielen und die muss mit weg. So, und das habe ich dann weniger kaufmännisch als mehr von der Begeisterung über die Festspiele getrieben vielleicht dann gemacht und und dann kam man ganz schnell in die Situation, dass hier Entscheidungen getroffen werden mussten, wie es weitergeht. Und die Zahlen waren nicht so besonders toll. Und es gab so eine Grundsatzentscheidung. Damals waren wir 3 Gesellschafter. Wie geht's hier weiter? Und im Raum einer Gesellschafterversammlung wurde ich dann angeguckt. Ich dachte, jetzt muss es ja jemand machen. Und dann habe ich mich damals für ein Jahr bereit erklärt, das zu machen. So. Aus dem Jahr sind jetzt, muss ich kurz überlegen, 6 geworden? 6 Jahre, ja.
Wann war der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt irgendwie geht es gar nicht mehr, jetzt schmeiße ich auch hin?
Dass ich hinschmeißen wollte? Naja, es gab ja, wenn man mal die letzten 6 Jahre Revue passieren lässt, viele Momente, wo man gesagt hat, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich glaube, die Motivation, die sich immer da durchgezogen hat, ist, dass ich, glaube ich, wir ein super tolles Team hier im Haus haben und dass wir auch das Glück hatten im Jahr 2018, dass wir einen super Sommer hatten und durch die Entscheidung, hier ein Musical aufzuführen, auch eine Verdopplung, mehr als Verdopplung der Zuschauerzahlen hatten. Und das war eine unheimliche Motivation für alle Beteiligten, hier zu sagen, wow, der Einsatz und das Engagement hat sich wirklich gelohnt. Und es gibt viele Momente, wo man sagt, warum tut man sich das hier an? Aber es gibt auch mindestens genauso viele Momente, wo man sagt, wow, es lohnt sich, irgendwie sich so viel Zeit und Engagement hier reinzustecken. Und bei den Eutiner Festspielen wird niemand reich. Es muss Spaß dabei sein und Freude dabei, sonst funktioniert das hier nicht.
Wann geht Ihnen besonders das Herz auf?
Über Winter findet hier nicht viel statt. Wir sind 12 Leute im Haus. Es ist trockener Büroalltag, sage ich mal. Und wenn dann aber so im Mai das Orchester kommt und die erste Probe hier im Haus stattfindet, das ist schon immer ein besonderer Moment, weil dann hier plötzlich 60 oder 50 Musiker durchs Haus wuseln und eben man so sieht, wow, jetzt fügt sich was zusammen, was ein Jahr geplant wurde. Und das ist immer ein bewegender Moment, wo auch mal, wo man ein bisschen sentimental wird, wenn eben so ein Orchester dann anfängt zu spielen. Das ist immer ein toller Moment.
Wie eng ist so die Verbindung Ihrerseits jetzt als Zugezogener zur Region und auch zu Eutin selbst?
Ich glaube, ich lebe länger hier als in meinem Geburtsort. Also ich bin gebürtiger Gelsenkirchener und wer die Berichterstattung über das Taylor Swift-Konzert in den letzten Wochen verfolgt hat, kann sich ausmalen, dass wenn man über den Charme einer Region, also das Ruhrgebiet hat auch Charme in gewissen Ecken, aber ich bin immer wieder verzaubert. Ich wohne hier wenige Kilometer weit weg von Eutin. Es gibt eine tolle Straße, die ich immer fahren muss. Die führt so am großen Eutiner See entlang. Und wenn ich dann sage, wow, das ist hier immer noch Urlaubsfeeling, auch wenn ich hier seit jetzt 24 Jahren wohne. Das ist schon eine tolle Region, ein hoher Freizeitwert, nette Leute. Ich mag auch den Charme der Kleinstadt, dass ich samstags auf den Wochenmarkt gehe und der Fleischer weiß, was ich einkaufe und der Gemüsehändler auch. Und die direkte Kommunikation, die finde ich sehr charmant. Die hat man in einer Großstadt nicht in dem Maße. Insofern würde ich nie tauschen wollen.
Aber wenn Sie dann auf dem Wochenmarkt sind, unterwegs, und es hat gerade stattgefunden, die letzte Premiere des Eutiner Freischützes, wie ist dann die Situation?
Naja, also das ist, also da muss man schon mehr Zeit einplanen für seinen Wochenmarkteinkauf. Das ist wohl so. Und dann gibt es natürlich auch direkte Kritik, direktes Lob auch. Und das ist aber auch gut so. Also bis zu einem bestimmten Punkt finde ich Kritik immer angebracht und immer wichtig auch. Womit ich zunehmend zu kämpfen habe, dass Kritik oft auf die persönliche Ebene abdriftet, wo Leute nicht mehr eine klare Grenze ziehen zwischen das hat mir persönlich nicht gefallen oder das ist nicht meine Art oder das finde ich fehlinterpretiert, als wenn man einfach da so ein General einmal drüber kippt und sagt, das ist alles schlecht, das ist alles, das will sich keiner angucken. So, das ist, dass die Leute nicht mal zwischen persönlicher Meinung und allgemeinen Sachen unterscheiden können. So. Aber ich freue mich immer über Feedback, was ich dann bekomme in jede Richtung. Verteidige meine Position dann natürlich aber auch, aber respektiere auch immer andere Meinungen. Ja, das ist, gehört dazu, glaube ich, wenn man so einen Posten in so einer Stadt hat.
Die Region hier drumherum ist in der Tat sehr zauberhaft und Sie sind Gutsbesitzer, Gut Stendorf. Da sind Sie Landwirt, aber Sie sind nicht mal von gelerntem Beruf her Landwirt. Wie sind Sie denn als Landwirt hierher gekommen?
Also das maße ich mir mal nicht an zu sagen, ich bin Landwirt, weil ich wirklich kein Landwirt bin. Den Betrieb habe ich von meinen Eltern geerbt, die aber selber auch keine Landwirte waren, sondern meine Familie kommt aus der Industrie und ich bin Industriekaufmann. Also wir haben einen Betriebsleiter dort, der den Betrieb managt mit einem eigenen Team. Ich bewundere diesen Berufszweig so total, weil er eben so viele Komponenten hat, weil er Natur, kaufmännisches Know-how, technisches Know-how voraussetzt. Und wenn man da wohnt auf so einem Betrieb, ist es natürlich toll, weil das ist immer auch eine wahnsinnig gute Stimmung. Und wie auch bei den Festspielen, sage ich immer, ich finde gewisse Parallelen zwischen Landwirtschaft und so einem Festspielbetrieb. Ich habe mal gesagt, Premiere ist wie Ernte. Das ist wirklich so. Man plant das ganze Jahr etwas und sät es und baut etwas an. Und am Ende des Tages weiß man nicht, was rauskommt so richtig. Keiner kann einem vor der Rapsernte sagen, wie viele Tonnen wirklich runterkommen. Und so ist es ja im Grunde mit so einem Freischütz genauso. Es wird was auf die Bühne gestellt und dann kann man nur noch es geschehen lassen. Und das ist bei der Ernte genauso. Entweder hat man tolle Erträge oder man hat gute Kritiken. So.
Was bauen Sie alles an auf Gut Stendorf und was ist so, wofür steht das Gut?
Genau, es ist ein 800 Jahre alter Betrieb, der heute ein Marktfruchtbetrieb ist, also sprich Weizen, Gerste, Raps, Ackerbohnen, ein bisschen Körnermais haben wir, so klassische Fruchtfolge, keine Tierhaltung, das gibt es seit den 70ern nicht mehr, es war mal Europas modernste Rohrmelkanlage bis in die 70er, dann gab es eine Abwrackprämie für Kühe und da hat man sich entschieden, nur Ackerbau noch zu betreiben und sonst ja, ganz viele historische Gebäude, es steht komplett unter Denkmalschutz, was ich nicht unbedingt nur als Bürde betrachte, weil es ist eine tolle Anlage und toll da zu wohnen, es ist eine tolle Lebensqualität, so. 40 Einwohner hat Stendorf, also es ist eine sehr überschaubare Nachbarschaft und eine gute Nachbarschaft und das ist auch wieder ein Mikrokosmos so für sich.
Ihre Eltern haben diesen Betrieb aufgebaut und wenn Sie sagen, die waren auch keine Landwirte, wie sind die dann daran gekommen?
Meine Familie macht hier seit Kindestagen oder davor schon, also seit den 70ern, haben meine Eltern immer in der Region den Urlaub gemacht. 4,5 Stunden vom Ruhrgebiet entfernt, war das immer auch irgendwie erreichbar, auch mal für ein langes Wochenende. Dann haben wir immer Familienurlaub gemacht und mein Vater war immer interessiert an Gütern, Landwirtschaft, historischen Gebäuden und irgendwann vor 30 Jahren haben sich meine Eltern den Traum erfüllt und haben dann gesagt, wir erwerben einen Betrieb. So. nicht, weil sie selber Landwirte waren, sondern mein Vater, es war eher Wunsch meines Vaters, glaube ich, der die Landwirtschaft und gerade so diese historischen Gebäude sehr toll fand. Und ja, das war vor 30 Jahren.
Und Ihre Mutter, was ist die von Beruf?
Meine Mutter ist eigentlich Bankkauffrau und hat aber so nach den, ja, ich habe noch einen älteren Bruder, hat lange dann, ja, der Rolle der Mutter gefolgt, wie das eben so war und hat dann erst so, als ich wieder so 12 war, den Weg ins Berufsleben gefunden und hat dann im elterlichen Betrieb die Personalabteilung gemacht. So.
Was macht Ihre Eltern aus, so als Personen, als Menschen?
Ja, gute Frage. Also meine Mutter war immer die, die so für Familie und für Herzsachen, sage ich mal, zur Verfügung stand. Und mein Vater war immer geschäftlich auch gut eingebunden in den elterlichen Betrieb. Und die Kombination war immer toll. Wir haben ein gutes Familienleben gehabt. Ich freue mich, dass meine Eltern mittlerweile mehr hier oben sind als im Ruhrgebiet. Wir haben ein gutes Verhältnis und das freut mich sehr.
So. Was würden Sie sagen, charakterisiert Sie als Person?
Das ist immer schwierig. Ich glaube, ich bin immer relativ ausgeglichen. Das ist etwas, was man hier sehr gut gebrauchen kann. Ich glaube, dass so da auch meine Stärke liegt, unter Stress trotzdem zu versuchen, dass man mit einem gewissen Wir-Gefühl etwas voranbringt und aus der Situation das Beste macht. So, das ist, glaube ich, so würde ich eine meiner Stärken vielleicht bezeichnen, aber es mögen auch andere anders sehen.
Was machen Sie denn, wenn Sie weder auf dem Betrieb arbeiten, noch hier bei den Festspielen, wenn Sie einfach mal nur Sie selbst sein können?
Oh, ich beschäftige mich. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, der mich auch sehr fordert. Ich habe heute den ganzen Nachmittag mit ihm Rasen gemäht. Das ist im Moment sein persönliches Hobby, was er auch nur zusammen mit mir machen möchte. Insofern.
Kann ich Sie da engagieren?
Also, mein Sohn ja. Und der macht es auch mit solcher Begeisterung, dass er nicht verhandelt über Löhne, sondern er macht es einfach, weil er gerne Rasen mäht. Er ist total technikaffin und das ist natürlich für ihn ganz toll, dass er auch dann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb groß wird mit großen Treckern und Maschinen und Radladern und so. Naja, im Sommer ist das Zeitfenster dann schon geringer, weil eben die Festspiele dann auch wirklich Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und den Winter genieße ich auch mal und ich freue mich auf einen Urlaub, mal um auch mal wegzukommen. Ja, eigentlich übers Jahr. Also ich habe keine Langeweile, so, das kann ich nicht behaupten.
Dieses Musische, was Sie also als Fan erstmal hierher getrieben hat, ist das auch irgendwo bei Ihnen so drin, vielleicht auch als Sehnsucht?
Also ich war schon immer musikaffin. Das kommt vielleicht eher von meiner Mutter als von meinem Vater. Ich hatte eine Tante, die sich für klassische Musik sehr begeistert hat, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist und die mir ihre Schallplattensammlung vererbt hat. Mit ganz vielen tollen Opern. Und ja, ich hatte schon, glaube ich, relativ früh einen komischen Musikgeschmack, also einen untypischen Musikgeschmack. Eine meiner ersten CDs war Frank Sinatra und da war ich, glaube ich, vielleicht 12 oder 13. Ich glaube, das Interesse an klassischer Musik, da bin ich relativ alleine bei uns. So mein Bruder auch weniger, mein Vater weniger, meine Mutter schon eher. So. Und ich finde, es beruhigt unheimlich.
Würden Sie gerne selbst auch Klavier spielen können oder so etwas?
Würde ich sehr gerne. Kann ich leider nicht. Ich habe immer damit geliebäugelt, mal was zu machen. Obwohl meine Mutter mich irgendwie mit 6 Jahren zu einer Musikschule geschleppt hat, würde ich fast heute sagen. Aber über das Telefon ist es, glaube ich, da nicht hinausgegangen.
Und singen Sie unter der Dusche?
Höchstens, wenn ich ganz alleine bin und mit geschlossener Tür, weil das will wirklich keiner. Insofern gibt es auch eine gewisse Neid den Künstlern gegenüber, die sich auf die Bühne stellen und wirklich mit einer tollen Stimme hier was rüberbringen. Oder wenn ein Orchester ansetzt und sich 50 Musiker zu einem Klangbild quasi zusammenfinden, das ist was Tolles. So. Aber selber kann ich es nicht.
Aber Sie müssen ja nun hier auch Entscheidungen treffen. Was wird in der nächsten Spielzeit auf die Bühne gebracht? Was ist mit dem Casting? Wie weit sind Sie da eigentlich involviert?
Also da bin ich tatsächlich raus. Das würde ich mir auch nicht anmaßen, zu sagen, der Künstler kann die Rolle singen oder nicht. Ich weiß, was mir persönlich gefällt, aber ich könnte jetzt nicht fachlich irgendeine Entscheidung begründen. So. Und das läuft so, dass es meine Kollegin Frau Hoffmann hier ja auch in der Geschäftsführung diesen künstlerischen Part macht. Die Stückauswahl läuft erstmal natürlich ohne die Künstler, sondern einfach nur, was könnten wir uns hier gut vorstellen? Da gibt es einfach Kriterien. Ortin braucht immer bekannte Werke. Also wir können wenig Experimentelles hier auf der Bühne machen, weil wir immer natürlich den Druck haben, auch bei diesen relativ teuren Produktionen 2000 Plätze zu füllen. Und das kriegt man nicht hin, wenn man ein total unbekanntes Stück spielt. Und dann gibt es natürlich irgendwie Begeisterung für das eine oder andere Stück. Also nächstes Jahr spielen wir die West Side Story. Das ist mein persönliches Musical-Highlight. Es liegt daran, dass meine Englischlehrerin uns mal in der, ich glaube, 10. Klasse genötigt hat, den gesamten Text dieser West Side Story auch auswendig zu lernen.
Oh mein Gott.
Ja, also ich kann mitsprechen. Mitsprechen, wohlgemerkt, nicht singen. Und es gibt so ein paar Parallelen dieses Jahr. Und die Zauberflöte habe ich erste Mal als kleines Kind gehört bei einer Nachbarin in Gelsenkirchen, die auch sehr musikaffin war, und das Stück fand ich irgendwie witzig. Dieses Papagena, das ist mir so im Kopf geblieben und es ist eine tolle Oper. Insofern freue ich mich darauf.
Und wenn Sie dann nach Ende der Proben die Premiere sehen und dann die Premierenkritiken lesen, wie geht's Ihnen dann?
Ich wundere mich immer, man meint immer erstmal, dass ein Kritiker, ein Opernkritiker, wenn er was sagt, ist es gesetzt. So. Aber es sind auch nur Menschen, und wenn ich 5 Kritiken lese und der eine sagt, das Orchester war nicht gut, der andere sagt, es war wunderbar, der nächste fand die Inszenierung toll, der andere zerreißt sie. Es ist immer eine Momentaufnahme einer Person, die etwas persönlich auch mag oder nicht mag. So, insofern, das muss man immer sehen. Manchmal ist man persönlich berührt, weil man das persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ich bin dann vielleicht zu doll Kaufmann, um einfach mir die Kritiken durchzugeben und sagen, was hat das für Folgen? Ne? So. Und privat bewerte ich das eben für mich selber, das Stück. So.
Das Publikum stimmt ja mit den Füßen ab bei Ihnen. Das heißt, eine erfolgreiche Saison wie in diesem Jahr mit Rekordzahlen zeigt, irgendwas müssen Sie richtig machen.
Also ich glaube, dass, wenn man ganz selbstkritisch das betrachtet, muss man sagen, dieses Jahr ist besonders, weil natürlich auch der Sondereffekt der neuen Tribüne dazu kommt. Insofern mache ich mir nichts vor, dass ein gewisser prozentualer Anteil auch auf Neugier der neuen Spielstätte hier ist. Das wird so sein. So. Wir haben gute Verkaufszahlen, obwohl natürlich beim Freischütz die Meinung sehr konträr war. So. Und ich kann das auch nachvollziehen, wirklich. Man muss dazu immer so sagen, wenn ein Regisseur hier engagiert wird, gibt es immer die sogenannte künstlerische Freiheit, die ihm auch garantiert wird. Das heißt, es ist nicht so, dass man als Geschäftsführer mit auf der Bühne sagt und sagt, nee, den will ich nicht oder das machst du bitte anders, sondern der Regisseur bestimmt hier alleine das Stück. Und es gab in meiner Zeit 2 Situationen, wo ich mal eingegriffen habe in ein Stück, wo ich gesagt habe, Entschuldigung, ich muss hier auch nächstes Jahr noch sitzen, du bist nach der Saison weg. Das ist was sehr Seltenes. So. Und das ist auch gut so. Und die Stücke in diesem Jahr haben natürlich polarisiert. Es wurde sehr dunkel gemalt, der Freischütz. Und das, ich sag mal, das Eutiner Stammpublikum, was hier schon vielleicht 5 oder 6 Mal den Freischütz gesehen hat, kannte diesen Blickwinkel natürlich nicht. Damit konnte nicht jeder um. Und interessant fand ich, dass wir von der Fachpresse sehr gute Kritiken bekommen haben, aber viele Zuschauer, die das auch mal kritisch sehen. So. Und bei Jesus Christ Superstar war es eine sehr mutige Inszenierung. Ich habe mal am Anfang gedacht, aus kaufmännischer Sicht, wen will man mit einem, ich sag dazu jetzt mal, Unterhaltungsmusical vom Ofen hervorgehen über die letzten 7 Tage von Jesus Christus am Ende mit einer Kreuzigung. So, das ist eigentlich nicht das Programm, was man sich für einen schönen Sommerabend in Eutin eigentlich wünscht. Und der Regisseur hat dann relativ klar gesagt, Parallelen zur heutigen Gesellschaft. Und die kann man, glaube ich, damit gut aufzeigen. Man hat auch die Chance, damit vielleicht Leute an das Thema wieder heranzuführen, die mit der reinen Bibelgeschichte nichts anfangen können. Und das ist ihm sehr gut gelungen, aber auch das polarisiert natürlich.
Aber ist es nicht besser, wenn so ein Stück Pro oder Contra hat und ein bisschen mehr, sagen wir mal, gesprächswertig ist, als wenn alle sagen, ja, easy peasy und ganz nett?
Genau, das ist der Spagat, den wir hier machen müssen. Wir sind kein hochsubventioniertes Theater. Wir leben von den Eintrittskarten und, wie Sie gerade richtig sagen, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Wir müssen natürlich was spielen, was A, den Leuten gefällt. Und ich finde, man darf nicht abrutschen in so eine Mainstream-Sache. Wir wollen hier keine Disney-Musicals auf die Bühne stellen. Ich finde, wir haben auch einen Anspruch zu sagen, man kann auch mal gesellschaftskritisch hinterfragen, man kann auch mal Themen anfangen, die nicht immer nur rundgeschliffen sind. Aber wir haben den Spagat, dass wir auf der anderen Seite trotzdem natürlich auch gucken müssen, dass wir hier unsere Zuschauer begeistern können für die Saison. Ne?
Wenn Sie mal auf die Saison gucken, was kostet so eine Saison hier bei den Eutinger Festspielen? Was ist der Etat und wie haben Sie jetzt am Ende so ein Pi mal Daumen die Bilanz?
Also Pi mal Daumen, das habe ich ja auch gelernt, zum Schluss wird abgerechnet und es kommen leider immer noch so viele Rechnungen am Ende der Saison, wo man sagt, das hatten wir auch noch. Wir haben ungefähr ein Budget von 2,5 Millionen Euro. Das beginnt mit einem technischen Equipment. Wir haben unheimlich hohe Personalkosten hier. Ein Orchester, wo auch mal bei Orchester on the Rocks auch mal 80 Musiker auf der Bühne stehen. Wir haben Ensemble, wir haben eine Küche und wir haben Ankleider und wir haben eine Schneiderei und wir haben Bühnenmaler und wir haben eben wie ein ganzes Theater. Bis zu 250 Akteure touren hier rum hinter den Kulissen. Das ist eine teure Veranstaltung. Am Ende des Tages wird es, glaube ich, eine gute Saison, wobei man immer sehr vorsichtig sein muss mit den Prognosen, weil wir natürlich auch in diesem Jahr außergewöhnliche Kosten hatten durch diese neue Tribüne. Wir haben auch technisches Equipment sehr viel angeschafft. Wir haben uns da auch modernisiert in bestimmten Bereichen, mussten wir auch. Insofern, die Saison wird am Ende abgerechnet, aber ich bin frohen Mutes, dass es nichts Schlimmes wird.
Ursprünglich sollte ja mal zur neuen Tribüne eine schöne Überdachung, also eine flexible Überdachung herkommen. Daraus ist nichts geworden. Warum?
Naja, die Spielstätte, muss man natürlich sagen, steht, ich glaube, erstmal an dem ungünstigsten Platz, den es dafür geben kann. Bis auf die Naturkulisse gibt es eigentlich keinen Platz, wo man sagen würde, dass er geeignet ist für so eine Freilichtbühne. Also wir sind in einem denkmalgeschützten Landschaftspark, Gartendenkmal. Die Tribüne ist halb in einen See reingebaut, was natürlich naturschutzrechtlich riesige Probleme macht. Wir haben eine schwierige Infrastruktur an der Stelle. Wir haben relativ hohe Anforderungen an Gestaltung. Und wir hatten eine relativ klare Vorstellung, wie so eine Überdachung aussehen kann. Und ich habe immer gesagt, wir wollen keine überdachte Zeltkulisse dort haben, dauerhaft überdachte. Wenn man schon mal bei einem wie heute schönen Sommerabend dort sitzt, dann will man kein Dach haben. Insofern muss was Mobiles sein. Aber all das kostet Geld und wenn man mal die Tribüne betrachtet, wie die auch bautechnisch sich entwickelt hat, auch kostentechnisch, ist es ja Wahnsinn erstmal, dass es überhaupt dort heute da so steht. Und die Gelder, die vom Land dort zur Verfügung gestellt wurden oder in Aussicht gestellt wurden, waren an ein relativ enges Zeitfenster gebunden. Das heißt, wir hätten im Jahr 23 eine fertige Überdachung herstellen müssen und das wäre nicht gegangen. Insofern ist es jetzt keine Überdachung geworden. Ich hätte es mir gewünscht, weil es natürlich auch betriebswirtschaftlich hier super ist, wenn man eine Karte kauft und man weiß zu 100%, man sitzt trocken. Die Statistik sagt jetzt, so viele Leute werden hier nicht nass. Ich hatte auch schon mal das Vergnügen, bis auf die Unterhose nass zu sein. Aber es hält sich in Grenzen und ich bin sehr oft hier. Ich hoffe mal, dass wir das nochmal irgendwann in Zukunft realisieren können. Ich würde es mir wünschen, obwohl mit Blick auf die öffentlichen Kassen das wahrscheinlich in weite Ferne rückt.
Wenn Sie mal so beschreiben, was die Eutinger Festspiele sind, wie würden Sie das sagen?
Aus dem Internen heraus würde ich sagen, erstmal eine große Familie. Und jeder, der hier arbeitet, sage ich mal, der arbeitet hier nicht, weil er hier so viel Geld verdient. Wir können hier keine Spitzenlöhne zahlen. Da muss schon immer sehr viel Herzblut und Begeisterung mitspielen. So, das haben wir bei der Truppe hier, die wir haben. Und es ist, ich finde, immer ein kleines Wunder so hier, weil wenn man sieht, was dann hier im Sommer möglich gemacht wird, mit den doch relativ knappen Mitteln, die wir haben, und personellen Möglichkeiten, die wir haben, dass jedes Jahr etwas Tolles auf die Beine gestellt wird. Und das eben seit, wir haben die 73. Saison, seit 1951. Und wir sind nie, oder die Festspiele sind nie ein Staatstheater gewesen oder hochsubventioniert, sondern immer durch entweder bürgerschaftliches Engagement oder ehrenamtliches Engagement. Das hat immer dafür gesorgt, dass es hier funktioniert hat. Kann auch ein bisschen stolz machen, finde ich, so, dass es funktioniert. Also insofern ist es auch immer ein kleines Wunder.
Aber wenn Sie jetzt nochmal beschreiben müssten, jemandem, der die Festspiele jetzt nicht so kennt, Sie sagen, Sie sind Geschäftsführer der Eutener Festspiele, da sagt jemand, was ist denn das? Was würden Sie dem antworten?
Früher hätte man sagen müssen, ein traditionsreiches deutsches Opernfestival. Das sind wir nicht mehr, also traditionsreich ja, aber kein Opernfestival mehr. Wir haben immer handgemachte Musik. So. Wir haben echte Stimmen auf der Bühne, wir haben nicht alles bearbeitet auf der Bühne, wir haben keine Playbacks. So, dafür legen wir Wert bei Konzerten, beim Musical und bei der Oper oder bei der Operette. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also da versuchen wir so ein bisschen unsere Stärke zu besinnen drauf.
Sie sind jetzt seit gut 24 Jahren hier in Schleswig-Holstein. Was ist die Region für Sie inzwischen geworden?
Es ist schon eine Heimat geworden. Meine Eltern haben neulich oder vor ein paar Monaten mal verkündet, dass sie das Elternhaus im Ruhrgebiet veräußern wollen. Und dann waren mein Bruder und ich waren gleichermaßen entsetzt und haben gesagt, was, ihr könnt doch unser Elternhaus nicht verkaufen. Dann sagte mein Vater nur ganz trocken, ja, wer zieht denn von euch zurück? Und da habe ich gesagt, nein, würde ich nie machen. So, ich bin hier angekommen und das ist eine tolle Region. Für mich ist das hier sehr viel Lebensqualität und es ist Heimat geworden.
Haben Sie, wenn Sie auf die nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre gucken, einen Wunsch, wo Sie sagen, das würden Sie wirklich gerne mit den Festspielen noch realisieren?
Oh, es gibt viele Konzerte, die ich hier gerne machen würde. Es gibt ganz tolle Interpreten, die ich hier gerne hinholen würde. Es gibt immer viele Vorschläge, hey, warum holt ihr nicht den hier hin oder warum kann man nicht den mal nach Eutin holen? Dann denke ich mal, ja, teilt mal eine Gage dann durch 2000 Plätze und dann habt ihr die plus unser Wetterrisiko plus das, was sonst noch drumherum, dann haben wir deinen Kartenpreis zusammen, den wir nehmen müssten. Und das ist ja auch immer noch ein Anliegen, dass wir sagen, die Festspiele müssen barrierefrei sein in allen Möglichkeiten. Dass wir sagen, wir sind nicht elitär, das ist mir persönlich ganz wichtig. Es ist keine Schickeria-Veranstaltung hier, zeichnet die Festspiele auch aus, dass wir nicht abgehoben sind und dass wir bodenständig sind. Und mit der West Side Story habe ich schon so ein Highlight und ich kann verraten, die West Side Story steht seit vor Corona auf unserer Liste und wir haben mit dem Musikverlag das dreimal verlängert, weil erst kam Corona, dann kam der Neubau der Tribüne dazwischen und jetzt nächstes Jahr haben wir es endlich. Und ich so, gut, das ist so ein Meilenstein, das habe ich mir immer, da bin ich mir immer drauf gefreut.
Wir sitzen hier auf der Terrasse der Opernscheune. Ist das mehr für Sie daheim als Ihre eigene Gartenterrasse in Stendorf?
Nee. Nein, Gott sei Dank nicht. Also das trenne ich auch sehr strikt. Das ist privat und das ist Festspiele. Das funktioniert nicht immer, aber ich fordere das aber dann auch so ein.
Sie sind ja ein Mensch, der sehr aktiv ist eben im Berufsleben, sowohl hier als auch zu Hause. Wenn Sie so auf das Persönliche gucken, was wünschen Sie sich für sich?
Das ist eine schwierige Frage. Was wünscht man sich für sich selber? Also ich wünsche mir erstmal, dass ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit für mich habe irgendwann mal. So, dass ich Zeit für meinen Sohn auch mehr habe. Der ist gerade so im Alter, wo der unheimlich einfordert. So. Das finde ich auch gut. Ja, und so ein bisschen einfach Themen abschließen, zur Ruhe kommen mal bei bestimmten Sachen. Aber das sind so meine Wünsche, die ich so habe. Aber ich bin eigentlich ein zufriedener Mensch. Also ich bin nicht so, dass ich sage will, dass ich irgendwas hinterher jammer oder sage, Mensch, das ist dir entgangen oder das hast du verloren oder so. So denke ich nicht.
Mit Jammern haben Sie es nicht so, oder?
Nö. Man sagt das ja bei den Landwirten nach, dass immer gejammert wird. Nö, also ich glaube, so würde ich mich einschätzen, ich bin da eher pragmatisch und denke, so, das ist jetzt die Situation und da müssen wir das Beste ausmachen. So. Ich glaube, das kann man bei den Festspielen sehr gut gebrauchen, weil nicht immer alles läuft, so wie man sich das plant und in der Landwirtschaft ist es ja genauso.
Würden Sie sagen, Sie sind ein glücklicher Mensch?
Ja, ich glaube schon. Also doch, ich glaube schon.
Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück hier bei den Festspielen und auch privat und persönlich. Und danke fürs Gespräch, Falk Herzog.
Gerne, Dankeschön.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.